O ihr Korinther, unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan. Unser Herz ist weit geworden. Eng ist nicht der Raum, den ihr in uns habt. Eng aber ist's in euren Herzen. Gebt uns, was wir euch geben. Ich rede wie zu meinen Kindern. Und macht auch ihr euer Herz weit. So das Wort Gottes.
Ich finde, die prägen unsere Kirche für das nächste Jahr, für die kommende Zeit. Es gilt nicht universal, also wenn du in eine andere Kirche gehst, sind es andere Werte. Es sind einfach die, die das Gefühl haben, die sind für uns wichtig. Und das Thema von heute ist Weitherzigkeit. Und mir ist bewusst, das Wort gibt es nicht im Duden, aber wir haben es trotzdem gewählt. Ich habe vor einiger Zeit ein Erlebnis gehabt hier im Gottesdienst, das hat mich mega ermutigt. Nach dem Gottesdienst bin ich auf eine Person zugegangen, also wir sind ins Gespräch gekommen. Sie war vor einiger Zeit, vor einigen Monaten mal auch hier in der Kirche gewesen. Sie hat mir gesagt, Mathis, weisst du, irgendetwas ist anders geworden. Und das ist natürlich auch so ein Skriptsatz, dann leuchten bei mir alle Fragezeichen. Was hat sich denn verändert? Ich wollte wissen, was war der Punkt gewesen, wo du sagst, es ist anders geworden? Sie hat gesagt, ja, ich weiß nicht wirklich, irgendetwas ist anders. Ich habe mich natürlich mit dem nicht zufrieden gegeben. Ich habe gesagt, ja, ist es vielleicht, weil wir Gottesdienstzeit umgestellt haben auf die Zähne? Ist es vielleicht, weil wir Gemeinschaftszonen eingerichtet haben? Ist irgendetwas passiert? Und das Spannende war, und das hat mich zum Nachdenken gebracht, sie hat dann gesagt, aha, ja, stimmt. Ah ja, Gottesdienst um 10 Uhr, gar nicht gemerkt, Gemeinschaftszone, oh, ist mir durch die Lappen gegangen. Sie hat einfach gesagt, weißt du, es ist einfach irgendetwas anderes. Mir ist wohl da. Und das ist für mich irgendwie der Inbegriff von Weitherzigkeit. So eine Kirche, die ein weites Herz hat, wo jemand plötzlich kommt und sagt, mir ist wohl da, hat mich berührt. Und mich hat das mega dankbar gemacht. Und ich freue mich, dass wir so eine Kirche sind, wo jemand kommt und sagt, wow, da ist mir wohl. Da habe ich ein weites Herz gespürt. Ein Pilot hat mir vor einiger Zeit mal das Prinzip vom Fliegen beigebracht. Er hat mich zum Pilot machen, hat es nicht geschafft. Er hat gesagt, schau, es gibt vier Hauptprinzipien beim Flugzeug. Nämlich, das erste ist Auftrieb, Belastung, Schubkraft und Luftwiderstand. Auftrieb, Belastung, Luftwiderstand und Schubkraft. Das sind die vier Prinzipien. Und ich habe plötzlich gemerkt, die vier Prinzipien kann ich auf vier Menschentypen übertragen. Es gibt Menschen, die geben mir Auftrieb, es gibt Menschen, die belasten mich, es gibt Menschen, die machen Luftwiderstand. Oder zwei Sachen, die ich gar nicht mag, ist Velofahren und Gegenwind. Und meistens kommt es irgendwie gleichzeitig. Und das Letzte ist, es gibt Personen, die geben mir Schub. Und der Paulus sagt, wir sollen eine Kirche sein, die einen Blick auf die vier Menschen ein weites Herz haben. Er sagt das im 2. Korinther 6, Vers 13. Ich nehme nur den Schlussvers, an dem haben wir wie unseren Wert festgemacht. Da sagt er, macht auch ihr euer Herz weit. Macht euer Herz weit auf. Die ersten Menschen, das sind die, die mir Auftrieb geben. Vielleicht kennst du so Personen, bist mit ihnen zusammen und sie geben dir das Gefühl, willkommen zu sein. Du fühlst dich, wenn du heimgehst, glücklich, erfüllt, als die wertvollste Person. Die geben dir so eine Wertschätzung, dass du das Gefühl hast, du bist die bedeutendste Person auf dieser Welt. Obwohl sie vielleicht gar nicht viel gemacht haben. Vielleicht nur ein Wort gewesen. Vielleicht nur eine kleine Geste. Aber das gibt Auftrieb. Es ist wie, es füllt den Tank von deinem Leben. Ich weiss, da sprenge ich jetzt das Bild vom Flugzeug. Ich hoffe, du kennst so Personen. Und ich hoffe, du erlebst das heute in diesem Gottesdienst. Personen plötzlich, die dir Auftrieb geben, die deinen Tank füllen. Meine Frau Zirke und ich haben so eine Kernfrage, wie es uns geht. Wir fragen nämlich nach unserem MBT oder SBT. Übersetzt nach dem Mathis-Bedürfnistank oder nach dem Silke-Bedürfnistank. Und das ist immer so, also wir haben eine Skala von 0 bis 10, also 0, dann muss ich die Seelsorge gehen. Das ist so Worst Case. Ja. 3 ist, dann muss ich die Hose steigen. 10 heisst, ich darf endlich in die Badwanne und mal einen Film von mir schauen. Wenn sie mich fragt, Mathis, wo ist ein MBT, Mathis Bedürfnistank, nach dem richten wir uns irgendwie ein bisschen aus. Und Weitherzigkeit bedeutet, wir dürfen für andere Menschen ein Auftrieb sein, ihren Tank füllen. Ich glaube, es gibt in jedem Gottesdienst eine Person, die ist nur darum da, damit du ihr ein Auftrieb sein darfst. Und ich möchte dich einladen, mal, also musst du es jetzt nicht äußerlich machen, aber mal so umzuschauen, so mal hinterher zu schauen, bei uns einfach in der Gemeinde und zu fragen, Gott, Heiliger Geist, welche Person ist heute nur deshalb da, damit ich ihr einen Auftrieb bin? Ich habe gemerkt, wir sind meistens anders getriggert. Wir machen das nicht automatisch, das zu fragen, sondern wir schauen eher einmal, wo habe ich hin, wo passt es mir. Das ist so das Automatische und ich möchte dich einladen, umzukehren und zu fragen, hey, welche Person ist da, die vielleicht ein ermutigendes Wort braucht? Welche Person ist da, die vielleicht einfach einen Kaffee braucht? Ich mache das oft unter der Woche und da gibt es immer die kuriosesten Geschichten, wo ich mich frage, gibt es heute, Jesus, eine Person, der ich etwas vorbeibringen muss? Eine Person, der ich etwas schenken soll? Und dann plötzlich stehe ich vor der Tür und läute. Sonst will ich mich fragen, ich glaube, es gibt eine Person da, wo ich heute dafür da bin, dass sie Auftrieb bekommen darf. Wenn ich in die Bibel schaue, dann geht mir immer eine Situation im Leben von Jesus nach. Und zwar ist es die Geschichte von Nathanael. Der Nathanael hockt unter einem Baum und wartet unter einem Feigenbaum. Und da kommt sein Bruder, der Philippus, zu ihm und sagt, hey Nathanael, wir haben Jesus gefunden, den musst du unbedingt sehen. Der Nathanael unter einem Feigenbaum hockt, oder dann denkt man nach und kritisiert, hat zuerst gedacht, ach, der Jesus, was soll schon an dem gut sein aus Nazareth. Schlussendlich hat ihn der Philippus zu Jesus geholt. Dann sieht Jesus den Nathanael und sagt, Nathanael, wow, ein Mann, ein rechter Israelit. Und der Nathanael sagt, woher weißt du meinen Namen? Und da doppelt Jesus noch nach und sagt, schau, ich habe dich schon vor meinem inneren Auge, ich habe dich schon gesehen, wie du unter einem Feigenbaum hockst. Jesus hat innerlich die Person schon ins Herz geschlossen, hat schon ein weites Herz gehabt, obwohl die Person noch weit weg war, sie war noch unter einem Feigenbaum, noch völlig kritisch Jesus gegenüber. Jesus hat sein Herz schon aufgetan. Welche Person legt dir Jesus heute aufs Herz, wo du einen Auftrieb sein darfst? Vielleicht bist du heute das erste Mal da im Gottesdienst oder seit langem wieder mal oder selten mal. Dann kannst du im Grunde genommen zurücklehnen und denken, perfekte Predigtserie passt mir voll, weil sie geht mich nicht an. Das ist so, du kannst zurücklehnen und einfach mal hören. Aber ich hoffe, du erlebst das bei uns in der Gemeinde. Dass Personen offen sind, dass Personen dir Auftrieb geben. Dass du plötzlich, dass du da hinkommst und merkst, da ist etwas anderes. Das ist mein Wunsch. Und für uns ist mein Wunsch, dass wir wie das anfangen erleben. Dass wir eine Gemeinde sind, die Auftrieb geben. Dass wir darauf schauen, wer ist neu da. Jetzt das Problem ist, das liegt nicht allen. Aber ich habe festgestellt, die Bibel fragt meistens nicht danach, ob es jemandem liegt oder nicht, etwas zu machen. Es ist die Frage von einer Vision. Sie fragt nicht, siehst du es? Sie fragt nicht, hast du Kraft dazu? Ich habe plötzlich verstanden, wieso sagt die Bibel immer im Josua, im Mose, im Jeremia, hab Mut. Ich glaube, weil das uns trifft. Oder weil es Mut braucht, einen ersten Schritt zu machen. Die Bibel sagt nicht, all die, die mutig sind, sollen etwas machen. Sondern sie sagt, habt alle Mut. Versuchen den Schritt. Es ist nicht automatisch, dass wir sehen, wer jetzt etwas braucht. Es ist nicht automatisch, dass wir sehen, dass eine neue Person da ist. Wieso nicht? Weil wir in der Regel nur das sehen, wo wir schon in unserem Kopf eine Verbindung haben. Wo wir schon mal gesehen haben, wo wir eine Erinnerung, eine Erfahrung haben. Es kann sein, du kommst in den Gottesdienst, oder? Und das Erste ist, du siehst eine Person und denkst, oh genial, ich muss dir unbedingt gerade erzählen, was letzte Woche passiert ist, nach unserem letzten Treffen, wo wir uns gesehen haben. So sind wir gewickelt, oder? Wir kommen in den Gottesdienst, wir sehen gerade unsere Leute, dort hinten müssen wir hocken, an diesen Platz gehen wir. Wir sehen entweder Platz, Personen oder was auch immer, wir sind wie triggert innerlich. Und gehen dort hin. Und wenn eine Gemeinde wächst, grösser wird, wenn die Gemeinschaft tiefer wird, wenn man sich besser kennenlernt, wenn man Freunde wird, dann verliert man plötzlich den Blick für Neue. Das ist ganz automatisch. Der Al Seckel, der ist Experte für visuelle Wahrnehmung, also Hirnexperte, also Experte auf Hirnwissenschaft. Der hat auf einer Konferenz in New York gesprochen und der hat der Zuhörerschaft eine Schablonenzeichnung gezeigt von zwei nackten Personen, die sich innig küssen. Und dann hat er Folgendes dazu gesagt. Wenn man das Bild, also die Schablonenzeichnung ist stilisiert, das ist nicht so offensichtlich, aber wenn man die Schablonenzeichnung Kinder unter 10 Jahren zeigt, dann sehen sie kein küssende Paar, sondern 9 Delfine. Und die Erwachsenen umgekehrt, die brauchen im Schnitt 5 bis 10 Minuten, wenn sie sich anstrengen, bis sie die 9 Delfine sehen. Wieso? Weil unser Hirn sieht das als erstes mit dem, was gefüllt ist. Das, wo wir darauf eingestellt sind, das nehmen wir wahr. Und das bedeutet halt als Kirche. Wir sehen in erster Linie unseren Platz, unsere Leute, unsere Bedürfnisse und nicht die anderen. Und darum sagt der Paulus, macht euer Herz weit. Nehmt ihr bewusst innerlich die Personen ins Auge, nehmt sie aufs Herz und macht einen Schritt. Kürzlich ist mir Folgendes passiert. Ich stehe ja in der Regel hier am Ausgang und schüttle allen die Hand. Das ist so eine Tradition, die wir im Studium ans Herz gelegt haben, die ich theologisch noch nicht ganz durchdrungen habe, aber ich mache es mal noch. Wo ich allen Ade sage, und dann bin ich ins Gespräch gekommen mit jemandem von uns hier und wir haben abgemacht in der kommenden Woche, da haben wir darüber reden, was wir machen oder was wir für Interesse haben. Da ist eine Person neben der Tür gekommen, die ich gesehen habe, die ist das erste Mal da, während der Prediger habe ich das gesehen. Dann habe ich das Gespräch unterbrochen, ich bin asozial im Quadrat gewesen. Ich bin einfach davor, oder? Ich habe gesagt, hey, ich muss unbedingt zu dieser Person noch tschüss, hallo sagen. Ich bin auf die Person zu, habe sie eingeladen zum Kaffee. Wir haben 45 Minuten zusammen Kaffee getrunken, geredet, wo sie im Glauben steht. Es war gerade voll tief. Du kannst vielleicht sagen, ja, das ist ja völlig, also, das ist völlig brachial, oder? Und klar, es muss natürlich überkommen und echt sein. Aber ich stelle eine Gegenfrage. Wenn du das erste Mal in eine Kirche gehst, ganz ein Neujahrt, nehmen wir mal, Gehen wir mal davon aus, du möchtest dort neu deine Heimat finden. Wie wohl ist es dir, wenn du kommst und niemand begrüßt dich? Wie wohl ist es dir, wenn vielleicht einfach jemand kommt und sagt, hey, dort hinten ist mal Kaffee, dort kannst du zum WC gehen und so weiter. Ich merke selber, wir sind Personen, wenn wir selber an einen neuen Ort gehen, wir fragen nicht, oh, das ist also jetzt voll der Mathis oder nur zack, pum, auf mich zu. Sondern wir sind dankbar für Personen, die das im Herz haben, die die Vision haben, die das echt und natürlich machen. Wo vielleicht fragen, ist es an mir dran, jetzt einen Schritt zu machen? Es ist nicht zwanghaft. Es ist besser, wenn du die Leute gerade zum Kaffee einlatschst, als einfach sagst, wo die Kaffeemaschine ist. Vor allem bei uns, man muss nämlich noch Stopp drücken, wenn man das Kaffee rauslässt. Also neue Gäste lassen sich das Kaffee raus und kommen eine Überschwemmung über. Geh mit, zeig ihnen, wo das WC ist. Das ist der Ort, wo einem wohl ist, wo man daheim ist. Ich habe mir gesagt, als ich 20 Jahre alt war, ich bin zum Glauben gekommen an Jesus, ich habe mich bekehrt, gesagt, jede Person, die in meiner Altersumdrehung ist, die lernt mich kennen. Es war nicht ganz schwierig, weil ich bin eh die einzige Person in dieser Altersumdrehung, also alle, die gekommen sind, da habe ich gewusst, ah, okay, das ist meine Berufung. Du musst nicht auf alle zugehen. Aber ich glaube, du musst dich wie neu fragen, ist eine Person da, neu da ist? Meiner Altersumdrehung. Oder wo ich merke, hey, da schwingt etwas mit. Bin ich von Gott gerufen, ein weites Herz zu haben und darauf einzugehen? Vielleicht weißt du, dass ich öfters gesagt habe, und mir als Gemeindeleitung, die besten Plätze, die müssen frei bleiben bis zum Schluss. Parkplatz und Sitzplatz. Und ich weiß, ich bin da schon ein paar Personen auf die Füße gestanden. Wir haben sogar extra Stühle angeschrieben und da haben sich Leute versehentlich draufgesetzt. Da bin ich gekommen, hey, sorry, die Plätze sollten eigentlich frei bleiben. Und ich störe mich selber daran, dass sie angeschrieben sind. Das regt mich jedes Mal auf. Aber ich habe gemerkt, die Vision, die sehen wir eben nicht von allein. Es ist eben so, Leute, die neu in eine Kirche kommen, es spielt keine Rolle, aus welchem Land dass sie kommen. Aus Südamerika, aus Nordamerika, aus Deutschland oder wo auch immer. Die sind immer Schweizer, wenn sie neu kommen. Punkt genau kommen sie. Also du kannst einfach damit rechnen, wenn jemand neu in den Gottesdienst kommt, dann weisst du, jetzt geht der Gottesdienst los. Die kommen pünktlich, die kommen nicht 20 Minuten vorher in der Regel. die kommen genau passend und dann lieben sie es, im Gang führen zu kommen und oder sie sind schon still im Raum und zuvorderst mal noch einen Platz zu suchen. Das lieben die Leute. Das ist die Vision. Mich stört, dass unsere Dinge angeschrieben sind. Es tut mir leid, wenn man dich schon darauf hingewiesen hat oder wenn ich dich darauf hingewiesen habe. Es geht mir nicht darum, das so kleinlich zu machen, sondern es geht mir darum, dass wir Kirche sind mit einem weiten Herz. Das Gleiche gilt für Parkplätze. Dort haben wir eh ein Problem. Also, wir haben eh keine genügend Parkplätze. Aber du hast mein Auto noch nie vor der Tür gesehen parkieren. Ich komme meistens zu Fuß und wenn ich mit dem Auto komme, dann immer, weil ich etwas Grosses dabei habe, das ich mitschleppe, oder Gitarre und Verstärker und so weiter. Aber ich sage, die besten Plätze die gehören denen, die spät kommen. Es gibt Familien, oder das ist Sonntagmorgen immer Weltkrieg. Also nicht unbedingt zwischenmenschlich und so, aber einfach bis alle geladen sind. Oder? Das ist wirklich ein Krampf. Und dann kommen sie gerade rechtzeitig und weißt du, wie dankbar sind sie? Es sind nicht einmal Aussenstehende, sondern Familie bei uns. Wenn sie einfach mit dem Auto perfekt bis vor die Türen fahren. Das ist meine Vision. Dann kommen sie und plötzlich, die haben Auftrieb. Sie wissen nicht einmal, wer hat meinen Parkplatz, wer hat mir den Stuhl geschenkt. Sie vergessen vielleicht sogar den Namen von dem, der zum Kaffee eingeladen hat. Aber ihr Tank ist gefüllt worden. Sie haben plötzlich Auftrieb bekommen. Und das ist, glaube ich, das, wo der Paulus darauf hinführt. Macht euer Herz weit. Ganz praktisch. Lebt das. Sind für andere ein Auftrieb. Und jetzt kommt, ja, aber Matthias, da gibt es Personen, die sind eine Last für mich. Oder die belasten mich von oben. Wenn ein Flugzeug keine Last hat, dann wird es nach Abheben gerade schon Bruchlandung machen und das erste Mal den Rutschausstieg gebrauchen. Es braucht im Leben Belastung, dass wir geerdet bleiben. Dass wir als Gemeindeflugzeug fliegen, braucht es Personen, die sind einfach wie ein Klotz am Bein. Es sind Personen, die texten dich voll immer mit ihren mühsamen Geschichten. Ihr Goldfisch ist gestorben oder jemand hat sie nicht eingeladen zu der Party. Sie kommen mit traurigen Geschichten, immer wieder haben sie ein Problem, sind krank und sind negativ, reden alles schlecht. Oder sie kommen einfach und es ist wie, ich denke an das Puderbär. So eine Comicfigur, Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden worden, der hat einen Freund, den Esel Ia. Über dem regnet es immer, auch wenn rundum alles schön ist. Und das sind so Personen. Aber ich weiss, Gott hat uns berufen zum Licht sein in dieser Welt, zum Lasten tragen. Das ist unsere Aufgabe. Wir werden damit stärker, wir werden damit besser. Und wir werden damit besser im Auftrag gerecht, den Gott uns gegeben hat. Das gehört einfach dazu, Lasten zu tragen, mitzugehen. Das gibt es in jeder Gemeinde. Oder, und du lebst, wenn du mitarbeitest, oder du kommst in den Gottesdienst, und du wirst irgendwie angefahren, oder jemand kritisiert dich, oder jemand tut dich auf etwas zurechtweisen, oder du hockst am Beamer und endlich kommt der Mathis noch mit seinen 1000 Folien und mit seinen Videos und Sonderwünschen, oder? Und er kommt immer zum mühsamsten Punkt, oder? Oder die aus der Musik vergessen den Liedablauf. Oder etwas klappt nicht in der Planung von einem Team. Es ist einfach mühsam. Oder es kommt jemand und du denkst, der will wieder Mitleid von mir, aber es hängt mir zum Hals raus, weil wenn ich ihm Mitleid schenke, dann fällt er noch viel mehr in den Teufelskreis rein. Und es kommt immer etwas, oder? Immer zum mühsamsten Zeitpunkt. Aber Barmherzigkeit klopft immer zu den unchristlichsten Zeiten an deine Türen an. Weißt du wieso? Gott möchte dich herausfordern. Gott möchte dich prüfen. Er möchte dich aus den Socken herausholen. Dann möchte er in dir herausarbeiten, was es heisst, für andere Lasten zu tragen. Barmherzigkeit klopft meistens in den unpassendsten, unchristlichsten Zeiten an die Türen an. Und dazu sind wir berufen als Kirche. Das gehört zu uns, damit wir geerdet bleiben. Und ich habe mich gefragt, wie oft gang ich Gott wohl auf den Keks? Ganz ehrlich, wie oft denke ich Gott, meine Güte, Mathis. Ich bin gerade im vierten Buch Mose am Lesen und ich habe mir blau angestrichen, wie viel Mal Gott sein Volk ausrotten will. Nicht nur verlassen, sondern ausrotten. 5 ganze Mal. Und plötzlich bin ich auf etwas gestoßen. immer, wo Gott sich Mose zugewandt hat und gesagt hat, hey, ich will mein Volk ausrotten. Das Volk war 40 Jahre mit Gott unterwegs gewesen, und sie haben sich immer wieder gegen Gott aufgelehnt, immer wieder Vorwürfe gehabt, entweder gegen den Mose oder sonst etwas, gegen Sassen oder gegen Gott gerade selber. Und wenn Gott gekommen ist und gesagt hat, hey, das lenkt mir langsam, oder? Also, es geht mir auf den Keks. Dann hat der Mose gebetet, er ist auf die Knie gegangen und hat gesagt, Gott, du bist doch barmherzig. Du bist doch gnädig. Hey, Gott. Und dann hat Gott gesagt, ja, stimmt, Mose, ich weiß ja. Und ich denke manchmal, wie viel Mal muss Gott das echt über mir sagen? Und bin ich ihm eine Last? Mache ich ihn traurig? Hat mir jemand mal eine Frage gestellt in einem Buch? Hat dein Engel, oder hat ein Engel im Himmel auch schon Sorgen gehabt wegen dir? Ich bin überzeugt, ja, genau. Und sie tragen mich und Gott trägt mich mit. Das ist die Berufung von der Himmelswelt und das ist die Berufung von der Gemeinde. Ein Ort sein, wo man andere tragen, wo man sie einfach mitnimmt. Einfach tragen, die Schwachen tragen, die Traurigen tragen, die Pessimistischen tragen. Weil wir wissen, das gibt uns Erdung, das gibt uns Stabilität, wir fliegen davon. Das ist der Grund, dass wir als Gemeindeflugzeug dürfen fliegen und das Ziel dürfen kommen und nicht irgendwo im Universum landen. Und ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Christen, bei denen ist alles super. Das Leben ist super, Gott heilt immer, Gott macht immer alles perfekt, es ist alles immer easy peasy. Aber ich merke, die sind in ihrer Theologie sind sie schon way beyond, sind schon im Ultra-Universum. Sie sind nicht mehr da. Und Belastungen zeigen uns immer, wir gehören auf die Erde, wir sind da dazu da, dass wir Menschen mitnehmen und ihnen helfen und ihnen Kraft geben. Das ist unser Auftrag. Ich habe manchmal gemerkt, unsere Theologie hat uns so oft, wenn wir irgendwie ein Lieblingsthema haben oder irgendetwas, dann sind wir irgendwie weg. Darum brauchen wir die Menschen, die uns runterholen, die uns tragen. Das vierte Prinzip, das ist der Luftwiderstand. Es gibt Personen, die sind auch ein Widerstand. Wir erleben das meistens alle. Weil wir sind alle mal in die Schule gegangen, haben einen Lehrer gehabt, das ist so der Widerstand in Person, oder haben einen Chef. Und wenn wir aus der Schule sind und aus dem Job, dann haben wir Nachbarn. Ja, man streitet sich über Bäume, die zu nahe stehen, Äste, die überhängen, oder Lärm in der Nacht, oder was auch immer. Es bleibt immer irgendwie, dass Personen uns Widerstand geben. Das ist auch in der Kirche leider so. Man wird verletzt, wird enttäuscht, wird vielleicht kritisiert. Und meistens, oder oft wird man aus Liebe auf etwas angesprochen, aber man kann sagen, meine Güte, das hätte er schon auch sparen können, oder? Das gibt es ab und zu. Was mich durchgemacht hat, kürzlich einen Brief bekommen, die Person hat gesagt, Mathis, weißt du, ich komme nicht mehr in die Kirche. Und zwar unter anderem aus einem Grund, da hat jemand etwas gesagt und mit dem kann ich nichts anfangen. Ich bin enttäuscht, ich bin verletzt. Und das hat mich mega verletzt. Also es hat mich mega mögen. Weil das ist so, dass wenn wir in eine Kirche gehen, in welche Kirche auch immer, kannst du aussuchen. Kannst einfach warten auf die Ewigkeit, dort ist es dann richtig. In jeder Kirche wirst du Widerstand erleben. Gibt es Kritik, gibt es mühsam, gibt es Sachen, die blöd kommen. Rick Warren hat mal gesagt, es gibt nur drei Personen, die bewirken können, dass du als Pastor aufgehst. Drei Personen, die dir auf den Keks gehen. Aber es gibt auch zwei bis drei Frauen und Männer, die bewirken können, dass du bleibst. Und ich glaube, das Gleiche gilt für uns als ganze Gemeinde. Es lange drei Personen, die bewirken können, dass du aufgehst, dass du alles hinschmeißt. Du sagst, jetzt gehe ich wieder. Aber es gibt auch zwei, drei Personen, die machen können, dass du bleibst. Aber ein weites Herz bedeutet, hey, wenn Kritik kommt, wenn Widerstand kommt, ich werde nicht bitter, sondern besser. Ich gebe nicht auf, sondern ich mache weiter. Ich bleibe dran. Vielleicht bist du enttäuscht worden. Vielleicht bist du von mir enttäuscht worden. Von der Gemeindeleitung. Vielleicht bist du von jemandem da innen enttäuscht worden. Vielleicht magst du jemanden nicht. Weil einfach immer kritisiert. Oder immer es besser weiss. Vielleicht hast du es in deinem Umfeld. Personen, oder? Mach dein Herz weit. Und schenk einfach immer wieder ein neues Herz. und sage, ich lasse mich von dem nicht bitter machen, ich gebe nicht auf. Die Korinther, die haben das erlebt von Paulus. Und zwar hat der Paulus ihnen gesagt, schaut, nach dem ersten Brief, den er ihnen geschrieben hat, ich gehe jetzt weg auf Mazedonien, aber dann komme ich wieder zu euch zurück. Ich mache nochmal einen Besuch bei euch. Und das behandelt er in 2. Korinther Kapitel 2. Da sagt er nämlich, hey, es tut mir leid, dass ich nicht mehr zurückbekomme. Und sie sind gekommen und haben ihm Vorwürfe deswegen gemacht, weil er nicht mehr zurückgekommen ist. Er hat müssen weiterziehen, dann auf Ephesus zurück nach Jerusalem und dann ist er weitergezogen nach Rom. Und er musste gehen und hat sein Wort nicht können halten. Und dann nachher hat er Sachen angesprochen in Korinth, wo er wieder Finger hat müssen draufheben und sagen, das ist nicht gut. Hey Leute, das geht nicht. Und sie haben das als Kritik, als Widerstand erlebt. Und jetzt sagt er, macht euer Herz weit. Bitte hängt euer Herz nicht an Kritik, sondern macht euer Herz weit. Es gibt Sachen, die verletzen uns. Und das ist in jeder Kirche so. Es gibt Sachen, die sind unbequem. Oder da steht jemand aus, hebt vielleicht jemand die Hände an, oder steht dir im Blickfeld, oder macht etwas, was nicht sagt, oder es kommt etwas im Gottesdienst, wo du findest, das passt einfach nicht zu uns. Oder das ist theologisch falsch. Und wir als Gemeindeleiter haben gesagt, wir wollen dort ein weites Herz haben. Dann, wenn Sachen kommen, wo wir finden, das hätte jetzt nicht müssen sein. Und ich möchte das nicht als Anschuldigung nehmen, aber vor 6 Monaten ungefähr ist bei uns im Gottesdienst, am Schluss vom Gottesdienst, ist der Xavier Naidu eingespielt worden mit einem Musikstück. Er hat einen Psalm gerappt. Und der Punkt war, inhaltlich ist es einfach phänomenal gewesen. Er hat nämlich einen Psalm, der perfekt zum Gottesdienst-Thema hatte, aufgenommen und gesprochen. Das Formale, das war ein bisschen der Punkt gewesen eben. Es war so viel Bass oder so ein Rauschen gewesen, dass man es gar nicht verstanden hat. Erstens, wir mussten Sperberohren haben. Und zweitens, hat es alle Herzschrittmacher außer Kraft gestellt. Und drittens, es hat Personen gehabt, die haben Mühe mit dem gehabt. Das meine ich ganz ehrlich, die haben Mühe gehabt. Passt das zu unserer Glaubensbiografie, zu unserer Glaubenstradition? Und ich kann das voll nachvollziehen, die Fragen. Und die sind verunsichert gewesen. Aber das sind Personen, oder dann wäre ich am liebsten nicht an der Tür gestanden, oder? Es sind Personen gerade direkt zu mir zugekommen und eine hat gesagt, Mathis, das passiert nie wieder. Und da habe ich gedacht, aber was ist, wenn es wieder passiert? Weil es wird wieder passieren. Nicht der Xavier Naidu. Aber wenn wir wachsen, es wird immer wieder mal etwas geben. Es ist doch mehr die Frage, hey, wieso habe ich so ein Problem damit? Hat mich etwas verletzt von früher? Ist etwas hochgekommen? Oder was ist der Grund? Komm, lass uns darüber reden. Lass uns das anschauen. Weil es wird wieder passieren, oder es wird etwas anderes passieren und dann fährst du wieder aus der Haut. Aber die Frage ist, was ist es denn? Und dort möchten wir ein weites Herz, eine Weitherzigkeit. Einfach sagen, hey gut, jetzt ist es passiert, es haben alle gemerkt, es war suboptimal gewesen, aber wir machen weiter, wir bleiben dran. Das ist unsere Vision von Kirche. Dass wir sagen, okay, komm, so what? Da dabei geht die Gemeinde nicht Bach ab. Sie bleibt am Leben. Und wir müssen einfach bedenken, wenn wir so hart sind, das passiert nie wieder. So einen Gott möchte ich nicht haben. Stell dir vor, Gott sagt plötzlich im Himmel, das passiert nie wieder, Mathis, nie wieder. Wenn wir unsere Theologie auf das ausgebaut haben, dass Gott uns immer wieder gnädig ist in Jesus, dann müssen wir diese Theologie auch auf unsere Menschen übertragen. Wir leben Gnade meistens in einer Einbahnstrasse. Oder? Wir haben das Gefühl, so Gott zu mir, dort soll er immer gnädig sein. Dort, das ist Einbahn. Aber es geht nicht zu den anderen. Bei anderen sieht es nicht anders aus. Nein, das darf nie wieder passieren. Aber dass wir dort grosszügig sind. Richard Hooker hat im 16. Jahrhundert gelebt, ist in der Kirche, da ist die Reformation gekommen nach England, da ist in der Kirche ein Streit aufgekommen. Und zwar sind es Puritaner in seiner Kirche, die gesagt haben, wir dürfen sich nicht mehr bekreuzigen, weil das vom Papst kommt. Und alles Papistische, das müssen wir weg haben. Und dann ist er gegangen und hat gesagt, schaut, das alles, wo die Bibel nicht widerspricht, dort drinnen haben wir Freiheit. Dort, wo die Bibel nicht das Nein hat, dort haben wir Freiheit. Und eine andere Person im gleichen Zeitalter hat gesagt, in notwendigen Dingen sollen wir die Einheit suchen und sollen wir klar sein. Aber in nicht notwendigen Dingen, dort haben wir Freiheit. Aber in beidem braucht es Liebe. Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Das ist der Satz, den ich auswendig merke. Der ist mir auch ganz einfach gewesen, um auswendig zu merken für die Predigt. Die Hauptsache bleibt die Hauptsache. Und die Hauptsache ist das Evangelium von Jesus, warum und wie er uns gerettet hat. Das ist der Kernpunkt. Um das geht es. Das Formale, das kommt und geht. In 100 Jahren sehen unsere Kirchen anders aus. Es gibt Randthemen und die lassen wir Randthemen sein. Wir wollen theologische Breite, wo man sagen kann, okay, ich bin dieser Meinung, es gibt noch eine andere, aber in der Hauptsache dort, das ist unsere Hauptsache und die soll die Hauptsache bleiben. Dass es um Jesus geht, wo sich belasten lassen hat mit unseren Problemen und Sünden und uns gerettet hat und uns Gnade gezeigt hat von Gott. Das ist das. Hauptsache, die Hauptsache bleibt die Hauptsache. Und dass wir eine Breite möchten haben. Und ich lade dich wie ein, wenn du verletzt worden bist, mach dein Herz wieder weit. Wenn es mit Verbitterung eng ist worden, mach es wieder weit. Die letzte Personengruppe, das ist die, die Schubkraft gibt. Es gibt Personen, da hat man das Gefühl, jetzt verändere ich die Welt. Wo man so inspiriert ist, so ermutigt ist, dass man losgeht. Für mich ist das Thomas Alva Edison. Eine Person, die mich inspiriert, vorwärts. Das ist wie eine Schubkraft. Am 12. Dezember 1914 hat in New Jersey, halb New Jersey brennt, einige bis Dutzende von Häusern, unter anderem 10 von den Häusern von Thomas Alva Edison. Er war der Erfinder vom ersten Musikwiedergabeinstrument, der Erfinder von der das man bei der Schwangerschaft braucht, Ultraschall, genau. Er war der Erfinder, dass man heute bei uns im Ständerat so per Knopfdruck abdrucken kann. Er hat das erste System erfunden, das so geht. Er war der Erfinder von der Glühbirne, wo wir ihm dankend jetzt dann verzeihen, dass wir es nicht mehr haben. Und er sieht jetzt 10 von seinen Häusern, seine Notizen, all seine Prototypen brennen ab. Das, was ihn verbrannt hat, ist umgerechnet auf die heutige Zeit 23 Millionen Dollar wert gewesen. Ein Drittel ist nur von seiner Versicherung übernommen worden. Die Frage ist, was hat der Thomas Edison gemacht? Er ist zu seinem Sohn, 24-jährigen Sohn, gestanden, der erschüttert dem ganzen Desaster zugeschaut hat und hat ihm gesagt, hey, lass uns unsere Mami holen, also deine Mami holen, alle unsere Freunde, ein solches Feuer werden wir nie mehr sehen. Und dann, eine Stunde später, kommt ein Journalist von der New York Times und macht ein Interview mit ihm. Und dann sagt Thomas Edison, ich bin zwar 67 Jahre alt, aber ich werde morgen nochmal neu anfangen. Er schreibt später in seinem Tagebuch, was ihn dazu ermutigt hat, immer wieder anzufangen. Bei der Glühbirne hat er 100 Versuche gehabt und ist immer missraten. Und er hat positiv gesagt, okay, jetzt weiss ich zumindest 100 Wege, wie es nicht geht. Und er schreibt, er hat einen Vater gehabt, der ihn 20 Jahre lang nur ermutigt hat. Bei den dämlichsten Erfindungen hat er einen Vater gehabt, der ihn ermutigt hat. Wenn er Blödsinn gehabt hat, einen Vater, der ihn wieder in die Arme genommen hat. Er hat Mist gebaut, er hat einen Vater gehabt, der gesagt hat, hey, ich stehe zu dir. Und dann ist mir plötzlich aufgefallen, was in unserem Text heißt. 2. Korinther 6, Vers 13, wir haben gelesen, und macht auch ihr euer Herz weit. Und der Paulus begleitet den Satz wie folgt. Er sagt nämlich, ich rede wie zu meinen Kindern. Es ist irgendwie das, was ein Vater hat, oder sollte haben, ein weites Herz. Das gibt Schubkraft. Und es gibt einen Gott im Himmel, der grösste Vater mit dem grössten Herz. Mit dem weitesten Herz. Wo immer wieder sagt, mach wieder, geh wieder. Und ich möchte dich einladen heute im Gottesdienst. Vielleicht sagen, ich bin vielleicht erst 20 Jahre alt. Ich bin vielleicht 67 Jahre alt. Aber Jesus, ich möchte wieder ein weites Herz. Ich möchte wieder auftun. Ich möchte heute vielleicht wieder Jesus mit dir durchstarten. Ich bin irgendwie weggekommen von dir. Ich bin weggeflogen in meinem Leben. Ich bin irgendwo hergekommen, wo ich eigentlich weiss, ich bin nicht mit dir unterwegs, Jesus. Und du sagst, und heute, jetzt. Weißt du, der Segen von Gott trifft dich nie in der Zukunft. Der Segen von Gott erreicht dich nie in der Vergangenheit. Der Segen von Gott erreicht dich immer in der Gegenwart. Und du sagst, heute, jetzt, ich will mit dir, Gott, wieder losfliegen. Vielleicht bist du da und dein Herz ist verbittert durch Erfahrungen. Erfahrungen mit anderen Personen, in deinem Alltag, Job, mit deinem Chef, mit Nachbarschaft, vielleicht auch hier mit der Kirche. Dich haben Sachen verletzt, dich haben Sachen genervt, du könntest den Battle hinwerfen. Dann möchte ich dich einladen, mach dein Herz wieder weit. Sag, ja, und ich will mein Herz wieder öffnen dazu. Eine Geschichte von einer Kirche in Zürich, die bewegt mich extrem. Es war das Gründungsjahr vom ICF. Und ich weiss, oftmals redet man so schlecht über das ICF. Aber diese Geschichte, die ist mir unter die Haut gefahren. Sie sind nämlich in der Gründungsjahr gewesen, sie haben sich verdoppelt und verdoppelt. Und dann sind sie als Leitungsteam sind sie in die Berge gegangen und sind an einer traditionsreichen Bibelschule vorbeigekommen. Und dann haben sie gefunden, komm, lass uns doch dort mit dem Leiter-Ehepaar über das Thema, wie macht man richtig Kirche reden. Und sie sind gegangen, 5 Personen davon, sind hin und es ist in einem riesen Streit ausgeartet, sind wieder rausgegangen und sind dort ihre Rötträte gehabt, wo sie eigentlich darüber überlegt haben, was Gott hast du mit unserer Kirche als nächstes vor. Und danach ist einer von diesen Personen ist selber spazieren und plötzlich hat er gemerkt, wie Gott ihm sagt, hey, ist nicht in Ordnung, was ihr gemacht habt. Ihr seid alles Leute, die verletzt sind aus euren Kirchen, wie ihr es erlebt habt in der Kindheit. Aus katholischen Kirchen oder reformierten Kirchen. Und lasst euch nicht aufgrund von euren Verletzungen und Verbitterungen jetzt leiten. Eure Motive sind falsch. Ihr meint, ihr macht die Kirche besser. Aber schau, ich habe den Streit unter Christen seit 2000 Jahren zumindest theoretisch abgeschafft. Und danach ist die Person zu den anderen gegangen und hat gesagt, hey, wir haben ein Problem. Und dann, ja was denn? Ja, der Heilige Geist. Seit wann ist der ein Problem? Ja, nicht er, sondern er hat eins mit uns. Und dann sind sie alle hingeknallt und haben um Vergebung für das gebeten. Haben um Vergebung gebeten, dass ihre Motive so falsch waren. Dass sie aus ihrer Verbitterung herausgehandelt haben. Dass ihre Einstellung nicht die war, die Gott hätte möchte. Und ich möchte dich einladen, wie zu sagen, lass dich nicht mehr aufgrund von Verbitterungen, aufgrund von Verletzungen leiten, sondern aufgrund vom Heiligen Geist, der dir ein weites Herz gibt. Lass uns ein Kirche sein mit einem weiten Herz. Ein weites Herz für Belastung, ein weites Herz, auch wenn Kritik kommt. Ein weites Herz, dass wir für andere in Auftrieb sind und ein weites Herz, dass wir für andere in Antrieb und Schubkraft sind. Ich wünsche mir, dass Leute kommen und sagen, wow, Mathis, da ist etwas gegangen. Und die Aussenperspektive ist immer viel glücklicher. Oder die hat nicht miterlebt, was es für uns alles bedeutet hat. Die hat nicht miterlebt, dass man das und jenes geändert hat. Die hat alles nicht miterlebt im Hintergrund. Aber was sie spürt, sind die Folgen, ist die Einstellung, ist die Atmosphäre, die jetzt wachsen darf. Für uns ist es unangenehm, oder? Die Atmosphäre spüren wir meistens nicht, wenn wir länger hier in die Kirche gehen, weil wir mit dieser Atmosphäre aufwachsen. Oder wir sind blind dafür. Andere, die nehmen die Atmosphäre wahr, aber sie hat nicht erlebt, was alles für Rumorereien gab, wie es vielleicht mal Streit gab, Unzufriedenheit und so weiter. Aber lass uns ein weites Herz haben. Das ist die Berufung, die Gott uns gibt, damit wir fliegen dürfen. Ich möchte dich einladen, mit mir mitzubeten, vielleicht dein Herz wieder aufzutun, vielleicht etwas abzulegen. Oder zu sagen, jetzt bin ich zwar 20 Jahre, 27 Jahre, 67 Jahre alt, Jesus, ich will dir nochmal mein Leben geben. Jesus, ich danke dir, dass wir mit der Bibel eine grossartige Botschaft von dir, Gott im Himmel, haben. Wo du uns unseren Auftrag zeigst, wo du uns zeigst, was dran ist, wo du immer wieder vielleicht auch den Finger auf unser Leben legst. Und vielleicht ist das auch heute passiert, dass wir wie merken, hey, ich möchte wieder einen Schritt machen mit dir, Jesus. Ich möchte mein Herz auftun. Und ich bete dich, Jesus, dort, wo mein Herz verbittert ist, dort, wo ich mich aus falschen Motiven leiten lasse, in dem, was ich mache, dass du mir vergibst und dass du mir ein neues Herz gibst. Einen neuen Geist, eine neue Vision. Jesus, dass du mein Leben auftust. Und ich bete dich, für die Personen, die sagen, hey, ich möchte heute neu mit Jesus losfliegen. Jesus, nimm du mein Leben. Ich gebe es dir ganz neu. Du weißt, wo ich hingeflogen bin in den letzten Wochen, in den letzten Tagen, was war, wo ich meine Gedanken hatte, wo mein Maul hergekommen ist, wo meine Hand ausgefahren ist, was auch immer war in meinem Leben. Ich bitte dich, vergib mir ganz neu. Mach mein Herz auf für dich. Das ist das Erste, was ich will empfangen, Jesus, dich. Die Vergebung von dir. Das Beste, die Hauptsache, dass Jesus für mich gestorben ist am Kreuz und mir eine neue Perspektive gibt in den Himmel. Oh Jesus, mach mein Herz weit. Und wir beten dich an, das ganze Gemeinde, mach unser Herz weit. Für Menschen in unserem Umfeld, für Menschen hier in der Kirche. Zeig uns, welche Person heute Morgen da ist und nur darum da ist, damit die Kirche auftrieb sein darf.